Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Schönen Sonntagvormittag wünsche ich euch. Mein Gast in den nächsten zwei Stunden, der Musiker, der den deutschen Fluch rund um den Eurovision Song Contest endlich gebrochen hat in diesem Jahr, indem er 12. wurde in Malmö mit seinem Song Always on the Run. Die Rede ist von Isaac. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo. Na, wie geht's dir, Kathi?
Es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin vielleicht ein bisschen müde noch an diesem Sonntag, aber doch voller Adrenalin, weil ich mich einfach sehr auf den Austausch und auf die Begegnung mit dir freue. Und ich hoffe, dir geht's auch so.
Ja, mir geht's auch so. Ich bin fit. Ich fühle mich super.
Gut zwei Wochen ist er her, der Eurovision Song Contest 2024. Deutschland endlich mal wieder in den mittleren Rängen auf Platz 12. Dank Isaac und Always on the Run. Mein Lieber, wie geht's dir nach all dem Trubel? Hast du dich erholen können?
Mir geht's sehr gut, würde ich sagen. Ich hatte direkt nach dem ESC einige Tage frei. Das hat sehr, sehr gut getan. Und ich brauchte auch ein bisschen so, um meine Social Batteries wieder aufzuladen. Das ist, wenn du wirklich da wir waren da ja, weiß ich, 12 Tage, glaube ich, waren wir da. Und immer irgendwas, überall Menschen und viel und was für Menschen und also wirklich komplette Überreizung aller Sinne.
Mhm.
Und das die ganze Zeit. Und das macht müde, auf jeden Fall. Das macht sehr müde. Und umso glücklicher war ich dann, dass ich dann wirklich mal Ruhe haben konnte. Wir sind ja den Sonntag nach Hause gefahren und ich hatte am Freitag, glaube ich, erst danach wieder Interviews.
Mm, und sonst, sehr gut.
Und sonst hatte ich wirklich, und die Interviews waren auch von zu Hause aus. Also es war alles entspannt.
Das klingt, als hättest du gelernt, gut auf dich zu achten.
Ja, mehr mein Team. Also es ist, mein Team ist da sehr, sehr, die erzwingen mich manchmal in Freiheit. So, ich selber bin so der Typ, wenn ich eine Anfrage bekomme und hier und da, ich bin dann immer so, ja, lass knacken, komm, los, und weiter, und noch ein, und so weiter. Und das ist dann eben mein Team, hauptsächlich meine Frau, meine Managerin, die dann eben teilweise sich zusammen absprechen, ohne mit mir darüber zu sprechen. Und dann, wie zum Beispiel auch kurz vor Malmö, also eine Woche davor, da war ich krank.
Mhm.
Und wir hatten richtig, richtig, richtig viele Termine, TV-Termine, Radio-Termine. Und das war eine ganz volle Woche. Und ich hatte halt durchgezogen. Und dann war ich gerade an, wir hatten gerade eine Probe und als ich fertig mit der Probe war, bin ich zurück zu meinem Team gegangen und dann gucken die mich an und sagen so, du hast jetzt bis Donnerstag frei. Also die haben einfach die ganze Woche, haben die komplett gestrichen, alle Termine und mich auch nicht gefragt, sondern die waren sich einfach ganz sicher, das ist das Beste, was wir machen können. Wir brauchen Isaac gesund in Malmö. Die geben mir halt einfach frei, wenn die der Meinung sind, das reicht jetzt, der braucht jetzt kurz mal ein bisschen. Und ich bin eigentlich eher so der Typ, der durchziehen würde. Ich bin dann doch schon sehr froh, dass ich da so ein Team habe, die mich da komplett durchtragen.
Das heißt, du im Wesenskern bist always on the run.
Der kommt nicht von irgendwo her, der Song.
Das ist ein Song über die Vermeidungsstrategien von uns Menschen. Und das ist auch ein Song, der viel über dich verrät. Erzähl mal.
Also ich habe halt einfach das größte Problem, aber auch der größte Segen in meinem Leben ist einfach diese Fähigkeit, dass ich mich komplett in Sachen verlieren kann. Also ich habe einen sehr starken Fokus auf Dinge, die mir Spaß machen oder Dinge, die einfach interessant sind und die meine Synapsen irgendwie ein bisschen anfeuern. Und das führt dazu, dass sehr schöne Sachen entstehen, wie zum Beispiel Songs. So, dann, wenn ich Musik mache, dann bin ich komplett in einem Tunnel und blende alles andere um mich herum aus. Und dieser Modus, der macht auch extrem Spaß, aber der ist auch sehr gefährlich, weil das eben oftmals auch dazu führt, dass ich alles um mich herum vergesse und viele wichtige Sachen auch vergesse. Und deswegen habe ich immer ein Problem gehabt mit Deadlines, ich habe immer ein Problem gehabt mit Terminen oder mit Bürokram oder mit, es sind so viel auch zwischenmenschlich ganz viel, dass ich oftmals einfach so, ich lasse mich viel zu schnell von Sachen einnehmen. Ich habe deswegen zum Beispiel auch gar kein Fernsehen zu Hause. Also wir haben hier nicht so, also so klassisches, wir haben so Netflix oder so, gucken wir mal zwischendurch, wo man mal gezielt was anmacht. Aber weil das Problem ist, wenn ich in einem Raum sitze und dort versucht man eine Konversation zu führen und nebenbei läuft ein Fernseher, dann kann ich an dieser Konversation nicht teilnehmen. Dann bin ich einfach in diesem Fernsehen und lasse mich davon komplett einsaugen und vergesse alles andere um mich rum. So, und das ist halt irgendwie, das zieht sich durch mein ganzes Leben auf jeden Fall.
Und würdest du sagen, dass das auch ein bisschen das Wesen des Künstlers ist? Oder warst du als Kind schon so eher verträumt und konntest dich sehr in dir verlieren und in den Dingen verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Das war bei mir schon immer.
Ja. Was ja eigentlich ganz schön ist, ne, wenn Kinder das so können.
Ja, aber es ist gerade so in Bezug auf Schule und so, ist es natürlich nicht so gern gesehen.
Ja.
Es passt nicht unbedingt ins System.
Nee, es wird nicht so gern. Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen geredet über den kleinen Isaac. Wie war denn deine Schulzeit? Was warst du für ein Schüler?
Ich war auf einer Privatschule bis zur 9. Klasse und die hätte ich dann wiederholen müssen. Und weil es eine Privatschule war, waren die nicht verpflichtet, den Schulvertrag zu verlängern. Und die Lehrer hatten quasi das Recht zu entscheiden, ob sie mich in der Klasse haben möchten oder nicht. Und ich bin tatsächlich von dieser Schule geflogen, weil alle Klassenlehrer im Jahrgang unter mir gesagt haben, nee, gar keinen Bock auf den.
Boah, das tut aber auch weh, ne, als junger Mensch.
Ach, aber ich fand die ja auch alle nicht toll.
Okay.
Gut, ja, auf Gegenseitigkeit. Es war jetzt kein, oh, ich liebe euch und ihr liebt mich nicht zurück, sondern das war schon, wir waren da schon pari miteinander, würde ich sagen.
Hat das Leben eine gute Entscheidung für dich getroffen?
Auf jeden Fall, von der Schule zu fliegen und vor allem auf diese neue Schule zu kommen, das war sehr, sehr hilfreich.
Du hast dein Glück sehr früh in der Musik gefunden und du bist das, was man einen Autodidakten nennt. Also Menschen, die so von sich aus ein großes Talent mit auf diesen Planeten bringen und sich Instrumente selber beibringen. Und zu denen gehörst du. Welche Instrumente spielst du?
Ich muss dazu sagen, ich habe ein ganz bisschen geschummelt. Ich habe mit zehn Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und ich hatte so mit 15, glaube ich, hatte ich für ein halbes Jahr Gitarrenunterricht. Da habe ich mir so ein bisschen, da konnte ich schon.
Das gilt nicht.
Ich wollte halt ein bisschen freier werden auf der Gitarre und mich hat das genervt, dass es alles so kacke klung. Klung, sagt man das? Ist das richtige Vergangenheitsform? Ist auch egal. Jedenfalls.
Klong.
Klong. Es klong.
Klingte.
So toll. Klingt. Und dann habe ich halt einen Lehrer gehabt, dem ich halt so sagen konnte, ey, bring mir doch mal ein bisschen bei, so ich will. Ich will freier spielen, ich will improvisieren können. Ich fand das immer so toll, wenn ich so Leute gesehen habe, die einfach zusammengespielt haben, ohne dass sie irgendwie einen Song gespielt haben oder so, sondern die konnten sich einfach gegenseitig begleiten, haben einfach so gejammt. Das fand ich immer so schön und das wollte ich unbedingt. Und dadurch war eben so ein bisschen Theorie und so. Also ich kann keine Noten lesen, bis heute nicht so, aber so ein bisschen so Pentatoniken und Tonleiter und so ein bisschen so klassische Lehre auf der Gitarre. Das haben wir ein halbes Jahr gemacht, dann hatten meine Eltern kein Geld mehr, um das zu bezahlen. Und dann habe ich halt meinen Weg irgendwie weitergemacht.
Du warst viele Jahre Straßenmusiker, sicherlich eine der härtesten Schulen, die man sich so aussuchen kann. Was hast du gelernt bei der Straßenmusik, über die Menschen, aber auch über dich?
Ich habe bei Straßenmusik wirklich viel gelernt. Früher hat man sich, glaube ich, auch so ein bisschen geärgert, wenn so bei Auftritten Leute nicht aufmerksam waren und einfach weitergegangen sind. Oder nicht aufmerksam waren und irgendwie statt der Musik zu lauschen, sich unterhalten haben oder so. Aber bei Straßenmusik hast du halt dieses pure, du fängst an Musik zu machen und es gibt so ein paar Leute, es gibt viele Leute, die interessiert es nicht, die gehen einfach weiter. Aber das ist auch völlig in Ordnung und du hast halt eben genau auch die Leute, die wirklich, wirklich ernsthaftes, aufrichtiges Interesse daran haben und einfach stehen bleiben und sich das anhören wollen. Und du hast halt ein absolutes Publikum vor dir, du hast niemanden vor dir, der sagt, mal gucken, nee, nicht so, aber bleiben wir mal stehen und gucken uns das an. Das macht ja keiner. So. Das heißt, du hast immer wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, wenn du Straßenmusik machst. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die wichtigste Sache, die ich für mein Leben mitgenommen habe aus der Straßenmusik, ist mutig zu sein. Viele Leute sagen ja auch irgendwie, oh, so mutig, dass du dich hingestellt hast und Straßenmusik gemacht hast und damit so angefangen hast und so. Aber das hat keinen Mut erfordert. Und zwar war das für mich in dem Moment, wo ich das erste Mal Straßenmusik gemacht habe, einfach die beste Option, die ich in dem Moment hatte. Also alles andere, was ich hätte machen können, hätte weniger Spaß gemacht. Und deswegen war das für mich vollkommen logisch, Straßenmusik zu machen. Deswegen war das kein richtiger Mut. Aber was ich an Mut gelernt habe, war eben genau in Situationen, wenn man kommt ja auch oft, es gibt ja oft auch einfach Menschen, die gar nicht damit einverstanden sind, dass du in dem Moment gerade Musik machst. Weil die selber da irgendwo sind und ihre Ruhe haben wollen, weil die da wohnen und denen das zu laut ist, weil Mitarbeiter nicht vernünftig mit ihren Kunden sprechen können, weil sie die Tür offen haben und ich da direkt reinbölke in deren Laden. Und da gab es immer wieder auch mal Leute, die mir nicht auf höflichsten Weg, sage ich mal, mitteilen wollten, dass denen das nicht gefällt und dass sie möchten, dass ich gerne woanders hingehe. Und das waren so die ersten Momente in meinem Leben, wo ich wirklich es geschafft habe, wirklich mutig zu sein. So, weil es gab mein ganzes Leben, gab es immer wieder Situationen, wo man hätte irgendwas machen müssen, so, und eigentlich will man das auch, aber man hat irgendwie zu viel Schiss gehabt. Aber dadurch, dass auch ein paar Leute auch da waren und sich das mit angehört haben und irgendwie man jetzt nicht unbedingt anonym da gewesen ist und man direkt mit dieser Situation konfrontiert gewesen ist und die auch gegen einen selbst gerichtet war und man so viele Zeugen da hatte, habe ich mich gezwungen gesehen, wirklich aktiv zu handeln und auch gegenüber Leuten, wo ich gedacht habe, oh, der sieht ein bisschen über meiner Liga aus. Aber das war so der Moment und da gab es viele Momente, wo ich wirklich gelernt habe, für mich selbst einzustehen und ja, ich sag mal, mir Eier wachsen lassen habe.
Du bist nicht nur ein toller Musiker, sondern du bist mit deinen 29 Jahren auch schon zweimal Papa. Du hast zwei Söhne, die sind 3 und 6 Jahre alt. Waren die mit in Malmö beim ESC?
Der Große war tatsächlich mit in Malmö, aber nicht mit uns, sondern der ist mit Oma und Opa ist er dahin gefahren. Mhm. Und wir haben den auch in der ganzen Zeit in Malmö insgesamt nur für 30 Minuten gesehen. Zwischendurch irgendwo haben wir uns einmal getroffen, weil mehr Zeit war einfach nicht drin. Aber der Kleine, der war noch zu, also den haben wir bei der Tante geparkt die ganze Zeit über und der hat es dann im Fernsehen gesehen.
Süß. Hat sich das musikalische Talent vom Papa weiter vererbt?
Ich denke, das wird sich noch ausstellen. Also die haben auf jeden Fall Interesse. Ich sag mal so, Talent in dem Fall ist ja gar nicht die Tatsache, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und konnte Gitarre spielen und singen, so, sondern auch ich hatte einen Lernprozess und das hat lange gebraucht, bis das nach was geklungen hat. Aber das, was ich halt in meinem Fall Talent nenne, ist einfach die Leidenschaft, die sich nicht hat unterbringen lassen. Also, dass ich wirklich in ganz, ganz, ganz vielen Momenten immer wieder mich einfach dazu entschlossen habe, Musik zu machen, anstatt irgendwas anderes zu machen. Mhm. Und ich weiß nicht, wo das herkam, aber das ist halt einfach immer so gewesen, dass ich ganz oft, wenn andere Leute sonst irgendwas gemacht haben, dass ich mich halt irgendwie eingeschlossen habe und teilweise einen ganzen Tag Gitarre oder einen ganzen Tag Klavier oder sonst irgendwas gespielt habe. Mhm. Und ob dieses Feuer in meinen Kindern da ist, kann ich noch nicht so richtig feststellen, weil ich glaube, in dem Alter bin ich auch noch nicht so gewesen. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mein Großer wird jetzt 6, aber ich will es denen auch nicht aufzwingen, weil mir wurde es auch nicht aufgezwungen. Und ich kenne halt ganz viele Geschichten von Leuten, die dann versucht haben, irgendwelche Profimusiker aus ihren Kindern zu machen. Oder nicht mal Profimusiker, sondern einfach so, ey, das ist gut für deine Entwicklung, wenn du ein Instrument lernst, so, du lernst jetzt ein Instrument. Und dann werden sie irgendwie mit einem nervigen, unangenehmen Unterricht penetriert. Und das führt dann eher dazu, dass sie sehr, sehr früh in ihrem Leben denken, Musik macht ja gar keinen Spaß, das ist ja nur anstrengend. Du gehst halt mit einer Gitarre in Musikunterricht und musst halt erstmal alle meine Entchen 5 Jahre lernen und lernst halt erstmal irgendwelche Handpositionen und musst dann einzelne Töne zupfen und das macht halt keinen Spaß. So, das ist halt komplett langweilig. So, lass den doch, bring dem doch 4 Akkorde bei und lass den Wonderwall spielen. Weißt du, so, das geht so schnell. Aber es macht so eine Freude, wenn du wirklich so schröcken, so für den Anfang. Das ist ja total super. Aber das lernst du in der Musikschule nicht. Und das finde ich ganz furchtbar. Und deswegen habe ich mir einfach auch fest vorgenommen, ich will, was die musikalische Erziehung angeht, finde ich das, wie meine Eltern das gemacht haben, sehr, sehr gut. Das war komplett frei. Instrumente waren einfach immer da. Musik war auch immer ein Thema im Haus, so. Und ich sehe es ja jetzt auch im Endeffekt, ich habe 4 Geschwister und alle spielen mindestens ein Instrument. So. Und niemand wurde gezwungen, sondern es war einfach nur reine Spaß an der Freude. Der eine macht ein bisschen intensiver, der andere ein bisschen weniger, aber bei jedem ist es fester Bestandteil deines Lebens und jeder kommt an irgendeinem Punkt immer wieder darauf zurück. Und das ist auch ein bisschen so ein Anker, den man sich immer ziehen kann, wenn man irgendwie besonders stressige Zeiten hat oder wenn man, also jegliche Lebenssituation kannst du damit untermalen.
Die Mama kommt aus Island. Mhm. Sprichst du Isländisch?
Genau. Nein, nur so ein paar Phrasen, so ein bisschen hin und wieder mal. So ein
ich kann auch nur den Eyjafjallajökull.
den ja, fast. Das ist Eyjafjallajökull.
Aber bei dir klingt es schon sehr viel originaler als bei mir.
Du bist ein deutscher Künstler, die Mama ist Isländerin und was ich an dir unglaublich faszinierend finde, wie international du klingst. Und das finde ich bei deutschen Künstlern tatsächlich eher selten. Woher kommt das?
Also ich glaube, es liegt viel an Inspiration. Also zum einen einfach die Tatsache, dass ich auch viel mit Englisch groß geworden bin, weil einmal isländische Familie, die sprechen halt alle von Kindheit auf an Englisch. Mhm. Und Isländisch haben meine Eltern versucht, uns beizubringen, beziehungsweise die Älteste bei uns ist meine große Schwester. Bei der haben sie es damals versucht. Das Problem war allerdings damals, dass meine Mutter kein Deutsch konnte und mein Vater konnte kein Isländisch. Das heißt, meine Eltern haben untereinander Englisch gesprochen, mhm, wo die anfangs verheiratet waren und wo sie sich kennengelernt haben. Und dann wollten sie meine Schwester bilingual erziehen. Das hat allerdings irgendwann dazu geführt, mein Vater hat immer Deutsch mit ihr gesprochen, meine Mutter immer Isländisch. Und irgendwann hat die halt angefangen, einen deutsch-isländischen Mix zu sprechen, dass man die nur verstehen konnte, wenn Mama und Papa beide mit dabei gewesen sind. Sonst könnte keiner mit ihr kommunizieren. Und das war einfach zu stressig, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ey, komm, wir wohnen hier in Deutschland, meine Mama wollte eh Deutsch lernen, dann switchen wir jetzt einfach auf Deutsch. Und dann ist es bei anderen Kindern auch so gelassen, so, weil es einfach die sichere Bank gewesen ist. Und deswegen haben wir halt immer viel Englisch gesprochen und auch, ich komme aus einer christlichen Familie, mein Vater war Ältester in der Gemeinde und wir hatten oftmals irgendwie internationalen Besuch und die haben sehr oft bei uns zu Hause übernachtet und die kamen auch aus aller Welt, irgendwie Musiker oder Prediger oder keine Ahnung was. Die waren dann sehr oft da und dann das war einfach eine sehr gängige Sprache bei uns zu Hause und so habe ich das einfach schon sehr früh gelernt und das war einfach ein fester Bestandteil meines Vokabulars, einfach viel Englisch zu sprechen. Und noch dazu ist es, denke ich, auch einfach die musikalische Inspiration. Ich habe halt immer englische Musik gehört. So, ich habe nie eine richtige Freude in deutscher Musik finden können. Mhm. Ganz selten mal. Also klar, also mittlerweile höre ich auch viel deutsche Musik. Vor allem so Hip-Hop, viel Rap, viel Deutsch-Rap so. Das sind Sachen, die mich sehr, sehr inspirieren, die ich sehr feiere. Aber alles, was so irgendwie Pop war oder irgendwas, was in Richtung irgendwas Instrumentaleres ging, gab es immer sehr, sehr wenig Sachen in der deutschen Sprache, die mich wirklich berührt haben.
Vor dem ESC hat eine Zeitung über dich geschrieben, Isaac ist besser als Ed Sheeran. Ist das was, das du gerne hörst, das dich eher unter Druck setzt oder bist du sowieso nicht so ein Fan von Vergleichen und sagst, ich bin ich, Ed Sheeran ist Ed Sheeran und das Leben ist schön?
Also zum einen ja, Vergleiche brauche ich nicht.
So, das dachte ich
und
mir.
Ich bin halt nicht so der Typ, ich stelle mich selten oder ich stelle mich eigentlich gar nicht hin und sage, der ist besser als der oder das kann man musikalisch, handwerklich kann man das sagen. Man kann bei gewissen Leuten sagen, der spielt besser Gitarre als der. So, und es gibt viele Gitarristen, die spielen viele Sachen deutlich besser als ich. Aber bei Kunst ist es halt immer so, es gibt halt ganz viele Gitarristen, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe, die dann einen Song von mir auf der Akustikgitarre zum Beispiel gespielt haben, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, okay, theoretisch ist der in Anführungszeichen besser, aber den Song möchte ich nicht, dass er auf der Gitarre spielt, weil er spielt den nicht schlechter, aber halt anders. Und das ist halt, und wenn ich ihn spiele, dann klingt er besser für mich. Mir gefällt das besser. Und das ist halt die grundsätzliche Sache in der Musik. Es gibt kein besser oder schlechter, sondern es gibt nur anders. Und entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht.
Ja, genau. Es ist ja in der Kunst so, ne? Berührt es dich oder berührt es dich nicht?
Genau.
Und jetzt ist der Rest der Familie auch wach.
Ja, die sind alle, ich bin jetzt halt unten, ich bin jetzt nicht mehr oben, ne? Das Family Life Lautstärke.
Das ist doch total in Ordnung. Dann will ich euch an eurem Sonntag auch gar nicht. Wir wollen euch ja auch den Sonntag in der Familie auf gar keinen Fall rauben. Du bist ja wahrscheinlich selten genug zu Hause, wenn du auf Tour bist und wenn du schreibst.
Ja.
Ich danke dir so sehr von Herzen für diese Begegnung. Ich bin so gespannt, was wir von dir in den nächsten Jahren noch hören werden. Ich finde, du bist ein außergewöhnlicher Musiker und ein wirklich outstanding Sänger. Und,
Dankeschön.
Wünsch dir im Namen von Antenne Bayern einfach alles erdenklich Gute und wir begleiten deine Karriere weiterhin sehr gerne aus der Ferne.
Dankeschön.
Vielen Kleiner Dank. Schüttelreim noch zum Schluss. Isaac, alles Stark. Gute für dich.
Ja, für dich auch, Kathi. Danke dir.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.